Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Klimawandel haben wir jetzt ja schon ein paar Mal besprochen und die Frage, die sich weiterhin stellt, ist, wie können wir den Klimawandel, den sich beschleunigenden Klimawandel aufhalten? Und ein Aspekt, der tatsächlich in der Diskussion regelmäßig auftaucht, ist das Geoengineering. Also der Eingriff in das Geosystem der Erde, um die Erhöhung der Temperatur auf der Erde zu verhindern. Der klassische Weg, den wir auch gehen, ist natürlich zu verhindern, dass weiter Treibhausgase in die Atmosphäre kommen. Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass durch die Treibhausgase, also insbesondere natürlich Kohlendioxid, Methan, wir eine, sagen wir mal, Wärmedämmschicht installieren in der Atmosphäre, sodass die Wärmestrahlung der Erde nicht ins All abgegeben werden kann und es dadurch wärmer wird, wie man das halt in einem Treibhaus kennt. Da müssen wir halt beobachten, wir kommen nicht schnell genug voran, dass die Emissionen zu reduzieren, um unser 1,5 Grad Ziel oder auch 2 Grad Ziel zu erreichen. Im Moment sind wir als Staatengemeinschaft auf dem Weg, bis zum Jahrhundertende in Richtung 3 Grad Temperaturerhöhung zu gehen, mit den schon mehrfach diskutierten Folgen für das Ökosystem. Das ist in der Klimaforschung ja schon ziemlich klar und eindeutig, wo die Reise hingeht, sind natürlich noch etliche Aspekte unbekannt und noch Gegenstand der Forschung. Aber das ist der Weg. Wir müssen noch die Treibhausgasemissionen reduzieren. Jetzt kann man sagen, kriegen wir nicht hin, es ist zu aufwendig, es ist zu teuer, es fehlt der gesellschaftliche Konsens, aus der fossilen Energienutzung auszusteigen. Das merken wir jetzt ja in der politischen Landschaft weltweit, dass offensichtlich es Interessensgruppen gibt, die weiterhin sehr stark für einen Erhalt der fossilen Nutzung arbeiten. Und was ist dann die Alternative? Ja, können wir nicht einfach die Energiequelle abdämpfen, die die Erde erhitzt, nämlich die Sonne? Und da sind wir dann beim Thema Geoengineering. Gibt es nicht technische Möglichkeiten, um die Einstrahlung der Sonne auf die Erde zu reduzieren und damit den Klimawandel zu bremsen, sodass wir dann also mehr Zeit gewinnen, um die Energiewende umzusetzen? Das wollen wir uns heute in der Folge mal angucken, überlegen, was das bedeutet aus technischer Sicht, was müssen wir dafür tun, aber dann auch mal die gesellschaftliche Frage andiskutieren. Dann kann sich dann jeder selber überlegen, was das bedeutet, wie man dazu steht. Also definieren wir erstmal das Geoengineering. Geoengineering meint, dass wir Technologien einsetzen, um die Folgen des Klimawandels erstmal abzumildern. So definiert es auch der IPCC, also der Weltklimarat, in seinem 5. Sachstandsbericht. Da wird es dann mal definiert. Also es muss natürlich, damit es Wirkung zeigt, wenn wir in das Erdsystem eingreifen, ein großskaliger Eingriff sein. Also reicht nicht, wenn wir nur ein bisschen was machen. Es muss wirklich global passieren. Und dann unterscheidet man in zwei Hauptgruppen. Das eine ist, das hatte ich jetzt gerade schon erwähnt, also die Reduktion der Sonneneinstrahlung, dass wir also das Strahlungsmanagement beeinflussen, Solar Radiation Management im Englischen, SRM. Also wir Partikel in die Atmosphäre geben, die die Einstrahlung der Sonne auf die Erde vermindern, die Sonnenstrahlen in höheren atmosphärischen Schichten reflektiert werden und nicht dazu beitragen, dass die Erde sich erwärmt. Der zweite große Bereich ist dann die Reduzierung der CO2-Konzentration aus der Atmosphäre, Carbon Dioxide Removal, CDR. Meint also, wir nutzen Technik, um Kohlendioxid aus der Luft aufzufangen. Kommen wir am Ende nochmal zu. Das ist natürlich ein Riesenaufwand, das umzusetzen in großen Skalen. Also das hatten wir uns ja schon mal angeguckt. Kommen wir nachher nochmal zu. Wir können also, das ist das, was man am ehesten diskutiert, die Einstrahlung der Sonne reduzieren. Wir kennen das, dass das Effekte haben kann, durch Vulkanausbrüche aus den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten. dass nach Vulkanausbrüchen, nicht nach allen, aber nach manchen, und da ist insbesondere der Vulkanausbruch des Pinatubo zu nennen, 1991. Das war also ein großer Ausbruch in den Philippinen. Da wurden, also insbesondere, und das ist dann auch das Element, um das es dann geht, Schwefeldioxid in die Stratosphäre gebracht. Und messbar hat sich dann die gesamte Erde im globalen Mittel um 0,5 Grad Celsius abgekühlt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Also, nicht schlecht heißt, damit erreichen wir das Ziel, die Klimaerwärmung zu bremsen. Das wollen wir ja. Also der Pinatubo hat es geschafft, liegt aber daran, und dann kommen wir gleich zum Schwefeldioxid, dass dieser Vulkanausbruch große Mengen an Schwefel in die Atmosphäre gebracht hat. Also 20 Millionen Tonnen waren das rund. Das heißt also auch eine große Skala. Und es muss halt in die Stratosphäre, wenn wir uns da das atmosphärische Modell mal angucken. Also wir haben die Troposphäre, das ist die untere atmosphärische Schicht, bis so rund 15 Kilometer Höhe. Und die nächste Schicht ist dann die Stratosphäre, die geht dann so von ungefähr 15 bis 50 Kilometer Höhe. Und in diesem Bereich, also in den untersten Schichten der Stratosphäre, würden wir dann solche Partikel eingeben, Moleküle eingeben, wie zum Beispiel das Schwefeldioxid. Die weiteren Schichten, also die Mesosphäre, wäre dann noch eine atmosphärische Schicht, die in der im Geoengineering auch nochmal eine Rolle spielen könnte, also zwischen 50 und 80 Kilometer Höhe. Soll uns jetzt aber heute in der Folge nicht interessieren. Wir konzentrieren uns auf die zweite Schicht, die Stratosphäre. Also der Pinatubo hat Schwefeldioxid ausgestoßen. Das machen, wie gesagt, nicht alle Vulkane. Es gab auch Vulkanausbrüche, zum Beispiel der Mount St. Helens in den USA. Das hatte keine globalen Auswirkungen, weil der keine, also die produzieren erstmal Asche, Aschewolken, die entstehen, also schon größere Partikel, die auch in große Höhen emittiert werden, aber dann auch sehr schnell wieder durch die Gravitation einfach herunterfallen. Das heißt, man hat so ein paar Tage, beobachtet man einen kühlenden Effekt, weil die Sonne einfach abgedeckt wird, aber diese großen Partikel, die fallen sehr schnell runter, innerhalb von Tagen, vielleicht Wochen. Und damit, und die verteilen sich auch nicht global, sodass es da kaum Auswirkungen auf das globale Klima gibt. Pinatubo, wie gesagt, 1991 war anders, weil neben der Asche, die natürlich auch ausgetragen wurde, viel Schwefeldioxid entstanden ist. Und Schwefeldioxid ist jetzt ein Molekül. Das kennt man noch aus den 1980er Jahren mit dem ganzen Thema saurer Regen, also dass dann Schwefeldioxid emittiert worden ist von der Industrie, aber auch von den Automobilen, da es noch keine entsprechenden Filtertechnologien gab oder eingesetzt wurden, sodass es dann zu saurem Regen kam. Das heißt also, dass die Waldgebiete angegriffen worden sind durch die Säuren oder die Säure, die dann entstanden ist. Das ist primär auf die Schwefeldioxid-Emissionen, weil nämlich durch das Schwefeldioxid in der Atmosphäre dann am Ende Schwefelsäure entsteht, die dann dazu führen, dass die Pflanzen schaden. Das haben wir gut in den Griff bekommen. Also wir haben also die Emissionen in Deutschland drastisch reduziert von 1990 bis heute. Und tatsächlich war der Haupttreiber die Energiewirtschaft in den 1990er Jahren. Und durch entsprechende Umweltvorgaben konnten wir das reduzieren, dass wir jetzt in Deutschland bei rund 250.000 Tonnen Schwefeldioxidemissionen nur noch sind. Wir kommen von über 5.000. Also da kommen wir her. Das haben wir in Deutschland auch europaweit ganz gut geschafft. Jetzt ist es aber so, also warum ist Schwefeldioxid das Interessanteste? Es gibt noch ein paar andere Moleküle, kommen wir gleich zu. Ja, aber Schwefeldioxid ist das Attraktivste, was jetzt auch in der Geoengineering-Forschung im Moment diskutiert wird. Tatsächlich ist das Schwefeldioxid, also ein Schwefelatom, zwei Sauerstoffatome verbunden. hat den physikalisch größten kühlenden Effekt auf die Antriebe des Klimawandels. Also es gibt nur verschiedene Treiber, die man identifizieren kann des Klimawandels, also Kohlendioxid, Methan haben den größten Erwärmungsbeitrag und den größten Kühlungsbeitrag im Rahmen der Aerosole ist Schwefeldioxid. So, das hat, also was wollen wir dann jetzt machen? Wir wollen das in die Stratosphäre geben, also in die höheren atmosphärischen Schichten, um dort die Sonnenstrahlen zu reflektieren. Also wir wollen jetzt keine, also nicht quasi ein Rollo runter machen auf der Erde, dass es dunkel ist, sondern wir wollen, dass die Sonnenstrahlen reflektiert werden. Denn das muss ja das Ziel sein. Die dürfen nicht auf die Erde treffen, weil das zu einer Erwärmung führt. Wir führen dem System Energie zu und dann kann die nicht entweichen, sondern wir müssen versuchen, durch das Schwefeldioxid, das muss in die Stratosphäre, also die höheren atmosphärischen Schichten. Dort kann es dann zu sogenannten Sulfaten oxidieren. Also das heißt, dort entstehen, kommt dann noch weiterer Sauerstoff dazu. Wir gehen jetzt nicht weiter in die Chemie, keine Sorge. Und an diesen Sulfaten kann sich dann Wasser ansammeln. Dann haben wir solche Schwefelaerosole. Nennt man das dann. Und an diesen Schwefelaerosolen in der Stratosphäre kann das Wasser dann, können die Sonnenstrahlen dann reflektieren. Die werden also nicht durchgelassen, sondern es sind molekulare Spiegel, will ich sie mal nennen. Ganz so ist es nicht, aber so ist ungefähr die Idee. Wie gesagt, also der Pinatubo hat das gezeigt, dass das funktionieren kann. Jetzt ist die Frage natürlich, also was sind denn da dann die Mengen, die wir brauchen? Denn das ist ja so das große Problem. Also, denn wenn wir das erreichen wollen, müssen wir kontinuierlich jedes Jahr entsprechende Mengen an Schwefeldioxid in die Stratosphäre bringen. Es gibt ein Startup in Kalifornien, das macht das jetzt mit irgendwelchen Wetterballons, die entsprechend hohe in die Stratosphäre eindringen können, um dort das Schwefeldioxid freizusetzen. Das sind natürlich erstmal auf globale Skalen gesehen Spielereien, aber kommen wir auch noch zu, natürlich erste kommerzielle Ansätze, die es da gibt. Also die Kosten, da gibt es verschiedene Schätzungen von Wissenschaftlern, liegen im ein- bis zweistelligen Milliardenbetrag. Also, dass man so zwischen, weiß nicht, 15, vielleicht sogar bis zu 50 Milliarden US-Dollar aufbringen müsste, um kontinuierlich um das Schwefeldioxid in die Stratosphäre zu bringen. Da kann man sagen, oh, das sind Kosten, aber das sind natürlich vergleichsweise geringe Kosten, wenn man das mal ins Verhältnis setzt zu den Transformationskosten für die Energiewende. Und auch, wenn man sagt, ja, durch die Temperaturerhöhung steigen Wahrscheinlichkeiten für Extremwetterereignisse, dann sind doch, sagen wir mal, rund 25 Milliarden Dollar oder Euro im Jahr gut machbar. Da kann jeder Staat sich dran beteiligen. So, jetzt kommt aber das Problem oder eins der vielen Probleme des Geoengineerings. Erstmal sind wir ja froh, dass wir das Schwefeldioxid nicht mehr in die Atmosphäre geben, um halt diesen sauren Regen zu verhindern. Denn das große Problem ist jetzt, sind nicht nur die Waldgebiete, sondern natürlich auch eine Übersäuerung der Meere. Dass wir, dass wenn dann die Säure wieder runterkommt, ausfällt aus der Atmosphäre, wird dann natürlich das Ökosystem der Weltmeere massiv negativ beeinflussen. Das heißt also, wir bekämpfen ein Symptom, verursachen aber dann eine andere krasse Nebenwirkung. Das ist natürlich ein echtes Problem, wenn wir also die Versauerung der Meere verursachen. Das ist schwierig. Darüber hinaus gibt es bisher kaum belastbare Forschung zu den Auswirkungen, wohin das führen kann. Mit diesem solaren Geoengineering, wenn wir das Schwefeldioxid in die Atmosphäre geben, weil es natürlich dann auch dazu führen kann und wird, dass sich Witterungsbedingungen verändern können. Also vor allen Dingen, also das muss ja alles gleichmäßig erfolgen und koordiniert werden, dieses Geoengineering, die Ausgabe des Kohlendioxids, Schwefeldioxid, nicht Kohlendioxid. Und das ist natürlich, ja, also ein Eingriff in die globalen Wetterbedingungen. Das heißt, damit muss man rechnen, dass wir zwar die Sonneneinstrahlung reduzieren und damit eine Temperaturreduktion bekommen, aber welche Auswirkungen das sonst auf Wetter, Ernteerträge haben wird etc., ist völlig unbekannt. Da gibt es natürlich auch, also nur anhand der Vulkanausbrüche kann man dort Rückschlüsse daraus ziehen, aber es gibt ja kein globales Simulationssystem, was solche Ansätze simuliert. Jetzt kann man sagen, ja, aber vielleicht hilft es ja. Vielleicht ist das doch die Lösung, damit wir uns mehr Zeit erkaufen. Und auf diese Idee muss jetzt ja nicht die Staatengemeinschaft kommen, also dass das jetzt von der UNO initiiert wird, dass alle Länder beauftragt werden, ihren Beitrag zu leisten. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, eine Art Geoengineering, also Global Geoengineering Fonds einzahlt und die UNO koordiniert dann entsprechende Maßnahmen. Das ist unwahrscheinlich. Das Problem ist, dass zum einen keine Forschung existiert, also auch da vielleicht mal so Zahlen, weltweit werden so rund 3 Milliarden Euro oder Dollar in die Klimaforschung investiert, in das solare Geoengineering 10 Millionen. Also das sind völlig unterschiedliche Verhältnisse. Es wird ein bisschen geforscht im Bereich Engineering, Geoengineering, aber das hat mit Klimaforschung nichts und das ist wirklich noch nicht mal ein Randgebiet. Das sind wirklich Einzelpersonen, einzelne Gruppen, die sich damit beschäftigen und auf sehr niedrigem Niveau damit auseinandersetzen. Da ist dann auch noch die ethische Frage, sollten wir sowas erforschen, überlegen wir uns gleich nochmal. Aber was ist jetzt das Problem beim Geoengineering im Allgemeinen? Das ist natürlich jetzt eine Maßnahme, das muss nicht die Staatengemeinschaft machen, das können auch einzelne Länder machen oder sogar einzelne Unternehmen. Denn was ist das Problem? Das Problem ist, wie sollte man jetzt verhindern, dass ein Land, was vielleicht besonders stark vom Klimawandel betroffen ist, natürlich eine entsprechende Wirtschaftskraft hat. Also da kann man denken an Länder, die starke Bevölkerungs- oder hohe Bevölkerungsdichten entlang der Küste haben. Also Indien werde mal als Beispiel genannt, aber auch vielleicht Philippinen oder Indonesien, also mit vielen Inseln, die dann durch den Anstieg des Meeresspiegels natürlich betroffen sind, die könnten dann zu einem Entschluss kommen und sagen, wir machen das jetzt. Wir schützen unser Land und wenn die Staatengemeinschaft das nicht hinbekommt mit der Energiewende und der Transformation und der Verhinderung des Klimawandels, machen wir jetzt unsere Eigenlösung und greifen jetzt ins Weltklima ein. Das lässt sich schwierig verhindern. Wenn die dann starten, also mit Flugzeugen etc., also 25 Milliarden Dollar lassen sich ja finanzieren für ein entwickeltes Land. Auch wenn das natürlich nicht, also kein Pappenstiel ist, aber das lässt sich für eine Industrienation auf jeden Fall machen. Gleichzeitig gibt es halt die Möglichkeit, das zu kommerzialisieren. Eine weitere Gefahr, dass das an einzelne Unternehmen machen. Wir sehen es ja jetzt schon, dass also die Raumfahrt kommerzialisiert ist durch verschiedene Unternehmen. Dass also die NASA gar keine eigenen Raketen nutzt oder die ESA, sondern auf kommerzielle Anbieter setzt. Und die sich dann überlegen, das könnte ein Geschäftsmodell sein. Ich kann als Unternehmen mich freikaufen von meinen Klimasünden und bezahle ein kommerzielles Unternehmen dafür, dass die den Klimawandel stoppen. Da habe ich ein Interesse dran. Das ist natürlich ähnlich schwierig, denn 25 Milliarden Dollar pro Jahr einzusammeln, um die schlimmsten Klimaauswirkungen zu verhindern, jedes Jahr, ist machbar. Und da liegen schon die ersten Gefahren, dass man da als Staatengemeinschaft eine klare Linie finden muss, weltweit geltende Regeln definieren muss, an die sich alle halten und halten müssen und entsprechend sanktioniert werden würden, wenn sie es nicht tun. Das kennen wir in anderen Bereichen ja auch. Also die Embryoforschung oder genetische Veränderung an Menschen, das ist alles ethisch verwerflich. Da gibt es noch nicht mal nennenswerte Forschung zu. Also selbst Staaten, bei denen man sagt, na, also die kann man eher in Richtung Schurkenstaat mal schieben. Selbst die haben keine signifikante Forschung in diesen Bereichen, um mal flapsig gesprochen, den ersten Terminator zu schaffen oder irgendwelche über Menschen, die dann Kampfmaschinen sind, weiß der liebe Herrgott, was man in irgendwelchen Science-Fiction-Blockbustern aus Hollywood so kennt. Das gibt es nicht. Ähnlich ist es mit den Atomwaffen. Also auch da gibt es entsprechende weltweit geltende Regeln, die natürlich nicht immer eingehalten werden, auch schwierig natürlich zu kontrollieren sind. Aber trotzdem gibt es da den Konsens, weil man verstanden hat, welches Zerstörungspotenzial die Atombomben oder Wasserstoffbomben, Thermonuklearbomben haben, dass man sich dort auf einen gemeinsamen Nenner geeinigt hat und das nicht weiter vorantreibt. Und ähnlich ist es dann tatsächlich auch mit dem Geoengineering. Das ist ethisch hochgradig fragwürdig zu sagen, wir stoppen den Klimawandel, indem wir es dunkel machen. Das kann ja nicht das Ziel sein, denn, und das ist jetzt ein weiterer wichtiger Aspekt, wir lösen ja das Problem nicht mit der Erhöhung der Treibhausgasemissionen durch die fossile Verbrennung von fossilen Stoffen wie Kohle, Öl und Gas, sondern wir doktern ein bisschen an den Symptomen herum mit der Gefahr, und das ist dann ein weiterer Aspekt des Geoengineering, sobald wir dann aufhören würden, also uns entscheiden würden, wir machen Geoengineering, wir bringen Schwefeldioxid in die Atmosphäre und hören damit plötzlich auf, dann hat das einen so starken Rebound-Effekt, weil dann die Sonneneinstrahlung natürlich voll auf die Erde trifft, zu einer Erwärmung führt und wir natürlich, wenn wir dann weiter Treibhausgase emittieren, ungebremst, dass es dann zu einer sprunghaften Änderung der globalen Temperatur kommen wird, weil die Sonnenstrahlen dann auf die Erde treffen, erwärmen die Oberfläche, die Meere und durch die dichtere CO2-Konzentration in der Atmosphäre kann diese Wärme nicht entweichen und wir haben innerhalb von sehr kurzer Zeit einen sehr hohen Temperatursprung mit noch gravierenden Folgen. Also falls man sich für das Geoengineering entscheidet und damit dann irgendwann wieder aufhört nach ein paar Jahren, hätte das viel katastrophalere Folgen. Also es ist ethisch hochfragwürdig, wenn wir mal in dem medizinischen Bild bleiben, einen Patienten zu haben, der krank ist, bei dem ziemlich klar ist, was wir tun müssten. Also ich glaube, ein ganz bildlich passendes Beispiel ist, jemanden zu haben, der fettleibig ist und dann irgendwann unter Gelenkschmerzen leidet. So, was wäre das Geoengineering, dass der Arzt dem fettleibigen Patienten Schmerzmittel verschreibt? Das löst ja das Problem nicht, lindert nur die Symptome. Klar ist, was gemacht werden muss, ist, der Patient müsste Gewicht verlieren, müsste eine Diät machen. Dann würden auch die Schmerzen aufhören, weil die Gelenkbelastungen und so weiter aufhören würden. Und ich glaube, das Bild passt ganz gut, um zu verstehen, was wir beim Geoengineering machen. Der Patient Erde ist krank. Wir wissen genau, was wir tun müssen, nämlich aufhören, Treibhausgase zu emittieren, fossile Brennstoffe zu nutzen. Wenn wir jetzt aber sagen, oh, wir machen Geoengineering, lösen wir das Problem nicht. Kurieren nicht die Krankheit, sondern beruhigen nur die Symptome, indem wir in Anführungszeichen Schmerzmittel geben. Und sobald wir die Schmerzmittel absetzen, geht sofort weiter, vor allem wenn der Patient dann weiter in sich reinstopft und die Fettleibigkeit zunimmt. Also ich glaube, das Bild ist ganz passend. Das heißt, also wir wissen genau, was wir tun müssen. Als aufgeklärte Gesellschaften, die wir sind, wissen wir genau, was zu tun ist. Wir wissen genau, wir kennen die Lösung, wir haben die Technologie dazu, haben wir jetzt schon mehrfach ja hier in der Reihe auch besprochen, wie es funktionieren kann. Das ist eine Herausforderung, das ist aber bei einer Diät genauso. Jeder, der mal versucht hat, ein paar Kilos abzunehmen und sich dann selbst zu beherrschen, weiß, das ist nicht einfach und auch nicht einfach wieder in alte Muster zurückzufallen. Aber wir wissen genau bei der Erde, was wir tun müssen, um den Klimawandel zu verhindern. Und wenn wir sagen, wir machen Geoengineering, lösen wir das Problem nicht, sondern im schlimmsten Fall verschlimmern wir sogar das Problem. Das ist, also daher passiert beim Geoengineering auch nichts. Im Moment ist die Staatengemeinschaft auch eher auf dem Weg, wir schaffen das mit der Transformation. Wir sehen, dass weltweit Photovoltaik und Windenergie massiv zugebaut werden. Wir haben in Deutschland jetzt in 2023 eine sehr, sehr positive Entwicklung bei dem Photovoltaikzubau. Wind hängt noch ein bisschen hinterher. Global ist Solar sowas von auf der Überholspur. Windenergie global auch, Asien, China insbesondere natürlich. Was jetzt da noch fehlt, ist das schon mehrfach diskutierte Netzausbau, Speichertechnologien, das Power-to-Gas, dass wir das noch stärker nutzen für die saisonale Speicherung von Überproduktion. Das schaffen wir alles. Können wir schaffen, Technologie ist da, wir müssen nicht noch auf irgendwas warten, auf eine Maschine, auf eine Innovation, damit wir es schaffen. Es ist alles da. Und deswegen brauchen wir das Geoengineering nicht. Wenn wir aber jetzt feststellen, wir sind zu langsam oder die Klimawandelfolgen werden schnell viel, viel schlimmer, dann könnte es halt sein, dass einzelne Staaten oder Regionen sagen, so, pass mal auf, Leute, wir kommen hier aus dem Quark, wir machen jetzt einfach und ignorieren globale Absprachen, dass das Geoengineering nicht sinnvoll ist. Wir schützen jetzt unsere Nation, unsere Bevölkerung, indem wir globales Geoengineering betreiben. Ja, also das ist das Risiko, sehe ich persönlich im Moment relativ klein, aber das kann sehr schnell kippen. Also wenn einzelne Regionen, Länder jetzt mehrfach stark betroffen werden mit immensen wirtschaftlichen und vor allem auch Personenschäden, also so viele, viele Menschen zu Schaden kommen und zu Tode kommen, dann könnte die Stimmung vielleicht kippen. Weiß man nicht, wollen wir natürlich nicht hoffen. Deswegen müssen alle Anstrengungen darin liegen, dass wir die Energiewende voranbringen. Zweiter Aspekt, also das wäre das solare Geoengineering. Es gibt noch ein paar andere Stoffe, die man jetzt in die Atmosphäre geben kann. Also Aluminiumoxid zum Beispiel ist auch nochmal so eine Möglichkeit, eine ähnliche Idee, dass man dort die Sonnenstrahlen dann wieder reflektiert. Wird aber mit etwas weniger diskutiert. Tatsächlich ist das Schwefeldioxid das einfachere. Die Alternative wäre jetzt zu sagen, wir entnehmen technisch Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Auch das gibt es schon, da gibt es schon erste Ansätze, dass man dort versucht mit, also über Strom, den das Kohlendioxid aufzufangen, über entsprechende Filter. Das ist technisch machbar. Gibt auch schon die ersten Anlagen. Also in Island gibt es eine Anlage, die installiert worden ist, eine erste Pilotanlage, um Kohlendioxid über entsprechende Filter aus der Atmosphäre zu holen. Da muss man jetzt halt auch da mal eine Idee entwickeln, wie man wie teuer das in Anführungszeichen ist. Also wir brauchen im Moment, Stand heute, um eine Tonne Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu holen, rund 1,2 Megawattstunden elektrische Energie oder 1200 Kilowattstunden. Es ist immer nur eine Zahl, ordnen wir die mal ein. Aber das ist so die Technik, die es im Moment gibt, um dieses Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu holen. Denn das ist die Idee. Wenn wir die Kohlendioxidkonzentration reduzieren, die Menge an Kohlendioxid reduzieren können, dann reduzieren wir den Wärmeschutzschild der Atmosphäre, dass also dann mehr Wärmestrahlung der Erde entweichen kann ins Weltall und es damit einen kühlenden Effekt gibt. Also tatsächlich gar nicht Verhinderung der Sonneneinstrahlung, sondern Reduktion der Wärmeschutzschicht. So, wenn wir das mal hochrechnen. Also Deutschland emittiert im Jahr, wenn wir es nur auf Deutschland beziehen, gute 750 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Das sind so die Zahlen von 21 mal 762 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Wenn wir jetzt sagen, wir installieren allein in Deutschland entsprechende Technologien, Maschinen, um diese Emissionen, die jährlichen Emissionen aufzufangen, zu kompensieren, dass sie gar nicht in der Atmosphäre können, sondern direkt aufgefangen werden, bräuchten wir dafür rund 900 Terawattstunden elektrische Energie. um das jetzt einzuordnen, die Stromproduktion in Deutschland sind knappe 600 Terawattstunden. Und wir bräuchten, um die CO2-Emissionen aufzufangen in Deutschland, 900 Terawattstunden. Also das ist Irrsinn. Das ist technisch natürlich möglich, aber wirtschaftlich und völlig undenkbar, dass wir das umsetzen können. Wir können diese CO2-Emissionen, die wir in Deutschland haben, Stand heute in allen Sektoren, können wir nicht kompensieren, indem wir Technologien installieren, die das Kohlendioxid auffängt. Carbon Capture and Storage nennt sich das dann ja. Also dass das Kohlendioxid auffangen und dann speichern in unterirdischen Lagern. Da brauchen wir so viel Energie, die muss ja auch irgendwo herkommen. Jetzt können wir kein Kohlekraftwerk anschmeißen, um das aufzufangen. Das ist ja auch keine Kernkraftwerke. Das funktioniert alles nicht. Und dafür Wind und Photovoltaik zu installieren, auch das ist nicht der Weg, dass wir das Kohlendioxid so aus der Atmosphäre holen, um weiterzumachen wie bisher. Das heißt also, auch das ist... Klingt im ersten Moment interessant, ja, dann holen wir das Kohlendioxid halt raus und emittieren erst gar nicht, dass wir entsprechende Technologie installieren in den Kraftwerken. Das funktioniert auch nicht. Naja, und dann haben wir halt also beide Wege des Geoengineerings, sowohl CO2-Extraktionen aus der Atmosphäre als auch das solare Geoengineering, können wir vergessen. Das sind beides keine Lösungen, die uns helfen. Wir müssen leider den schweren, harten Weg gehen und die Energiewende schaffen. Das kuriert den Patienten Erde. Ja, wir wissen genau, was passiert. Das wissen wir auch an vielen anderen Stellen in einer komplett rationalen Gesellschaft, die also wirklich Entscheidungen trifft auf Basis von Fakten und nicht auf Basis von haben wir noch nie gemacht oder früher war alles besser. Und so denkt man ja immer noch häufig in Entscheidungsprozessen. Passiert dann das Beispiel, was natürlich auch immer sehr emotional sehr wird, ist das Thema Tempolimit auf den Autobahnen in Deutschland. Wir wissen ziemlich genau, welche Vorteile das Tempolimit hat. Reduktion der Unfallzahlen, Reduktion der Emissionen. Das heißt, das ist sinnvoll, ein Tempolimit einzuführen. Und dennoch haben wir es in Deutschland nicht und es gibt Interessensgruppen, die sehr vehement dafür kämpfen, dass man diese Freiheit hat, dass es einzelne Personen gibt, die dann mit 200 km über die Autobahn ballern dürfen. Dass eine andere Entscheidung sinnvoll ist, ist rational klar, passiert aber nicht. Dass wir keine Verbrennungsmotoren mehr in Autos einsetzen sollten, sondern komplett auf Elektromobilität im Individualverkehr gehen müssten. Auch das ist ziemlich eindeutig. Das ist auch keine Entscheidung, die man innerhalb von ein oder zwei Tagen umsetzen kann. Aber das ist der Weg. Und das Gleiche gilt, wie gesagt, für den Klimaschutz, Geoengineering. Dann sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge und ziehen mal so einen Schlussstrich. Geoengineering klingt im ersten Moment vielleicht attraktiv, ist aber der völlig falsche Weg, den wir auf gar keinen Fall als Menschheit, als Staatengemeinschaft gehen sollten, weil die Folgen, die daraus entstehen, so gravierend sind, die wir nicht überblicken, dass das nicht unser Problem des Klimawandels löst, sondern eher verschlimmert. Auch keine Hilfe ist, was Gewinn von Zeit angeht, um die Energiewende dann rechtzeitig voranzubringen, sondern wir müssen viel mehr Kraft aufwenden, um die Energiewende voranzubringen. Ich glaube, damit sind wir erstmal durch. Wir werden das mal weiter beobachten hier in der Runde, ob das hier und da vielleicht dann doch nochmal aufploppt. Aber bisher sind es noch sehr kleine Kreise, die das sehr offen diskutieren, auch programmieren, weil das einfach, ja, also es ist, die Gefahren, die ethischen Bedenken sind viel zu groß, als dass wir Geoengineering in den nächsten Jahren wirklich intensiv sehen würden. Das sind, glaube ich, alles noch bisher noch Randeffekte. Aber wie gesagt, wir beobachten das mal weiter. Nächste Woche dann wieder eine Folge zusammen mit Christian Kamlott. Wir werden dann mal diskutieren, ob die heutige Generation der Studierenden dümmer ist und weniger kann und weniger Ahnung hat von allem oder ob das eigentlich Quatsch ist. Man kennt das ja, ne? Also die Älteren sagen immer auch, dass die neue, die junge Generation, die kann ja gar nichts. Wir waren damals so fit und das ist ja das Ende des Abendlandes ist nahe. Das werde ich dann mit Christian in der nächsten Folge mal diskutieren. Und in 2 Wochen gibt es dann wieder eine Folge mit eher technischem Hintergrund. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.